Lost and Found. Found and Lost and Lost Found.
Hallo und willkommen zur Februar-Ausgabe von Lost and Found hier auf der 95.8 bei Radio Z. 120 Minuten dreht sich alles um die internationalen Filmfestspiele in Berlin, die Berlinale, die am 15. Februar in Berlin beginnen wird. Genauer gesagt geht es um die Sektion Generation mit ihren beiden Parts K+ und 14+, also Filme für Kids und Filme für Leute ab 14 Jahren. Sektionsleiterin Marion Redpath wird euch alles Wichtige zum aktuellen Programm erzählen. Musik erwartet euch auch in den 120 Lost and Found Minuten, teilweise aus den Filmen des diesjährigen Generation-Programms oder auch inspiriert von deren Soundtracks. Ich wünsche viel Vergnügen beim Zuhören, am Mikrofon und Technik Chris. Bevor wir ins Interview mit Marion Redpath, der Leiterin der Sektion Generation auf der Berlinale, einsteigen, hören wir zunächst mal in ihre Ansprache bei den Pressevorstellungen im Kino rein. Und da geht es um das Problem, Filme für Kids und Jugendliche vielleicht auch nach dem Festival und überhaupt richtig ins Kino zu bringen.
Es gibt es auch eine andere Debatte, die in diesem Jahr, worüber ich auch reden kann, in diesem Jahr sehr quasi so aufgepoppt ist wieder. Und ziemlich intensiv in die Organisationszeit. Das ist eine wichtige Debatte und ich würde auch ein bisschen vorlesen, weil ich habe ein bisschen was vorbereitet. Stay with me. Es heißt, junge Menschen gehen nicht mehr ins Kino. Es heißt, dass die zu Hause vorm Bildschirm bleiben wollen, um in digitalen Welten ganz individuell unterwegs zu sein. Es heißt, sie haben kein Interesse in kollektive Erlebnisse, dass sie apathisch oder unpolitisch sind, dass sie egoistisch und schwierig sind, dass sie keine Ahnung haben. Es heißt aber auch, dass die Industrie sich kopfkratzend vor diesem Problem steht, dass insbesondere die Verleiher wenig Möglichkeiten sehen, eine Vielfalt von großartigen Filmen auch für ein junges Publikum in den Kinos zu bringen. Wobei jung ist natürlich auch relativ, was jung bedeutet, ne? Also das wissen wir alle. Bei Generation gibt es viele Nachweise, dass junge Menschen doch großen Appetit auf gutes Kino haben. Bei der letzten Berlinale hatte die Sektion über 66.600 Zuschauer und Zuschauerinnen. Eine durchschnittliche Auslastung von rund 90% über all die Generation Kinos verteilt. Jahr für Jahr stürmen mehr junge Menschen in den Generation Kinos. Sie lieben das Kino, die lieben die Filme. Sie sind leidenschaftliche Kinogänger und Cineasten. Sie lieben es, hinzuschauen und teilzunehmen. Sie tauschen leidenschaftlich mit ihrer Begleitung aus, aber auch mit den Filmemachern und Filmemacherinnen und nicht zuletzt mit den Verantwortlichen der Sektionen. Die haben viel Ahnung. Also das ist, wir machen ganz große, wir erheben sehr, sehr viele Widerspruch gegen diese jugendlichen Kinder, haben keine Ahnung. Und wir kämpfen sehr doll, halten uns sehr doll dagegen. So, was ist das Problem innerhalb der Industrie? Und gibt es dafür Lösungen? Und wann? Ja, welche? Ich behaupte, es ist an die Zeit, das Phänomen stark wieder unter die Lupe zu nehmen, um intelligente Lösungen zu finden, wie junge Menschen in die Kinos zurückzubekommen wären. Weil es ist tatsächlich so, es gab viele Studien, die dann behaupten, nicht nur das Arthaus ist tot und dass die Demografik von Kinogänge sind Frauen über 50 Jahren. Es gehen genauso viele Menschen in den Kinos, aber die sind viel älter geworden. Also das ist ein ganz interessantes Phänomen. Es muss unter die Lupe genommen werden, was das ein junges Publikum angeht. Was macht die Berlinale richtig? Also wir haben die Zuschauer, wir wissen, wir sehen, dass es Zuschauer gibt, dass die jungen Menschen gutes Kino haben wollen. Und wie könnte das Publikumserfolg von Generationen in den Kinos übertragen werden? Geht es um die Sprachfassung, die Altersempfehlung? Geht es darum, wie man ein junges Publikum anspricht? Das sind alle Fragen. Also ich habe selbst nicht so alle Antworten parat, aber ich bin sehr bereit und wir sind sehr bereit, uns in einen Diskurs zu begehen. Oder geht es tatsächlich um Vorurteile und die Art, wie junge Menschen wahrgenommen werden in unserer Gesellschaft? Stelle ich zur Frage. Geht es um einstündige budgetäre Voraussetzungen und Planung? Also ich vermute ja. Also diese sehr enge in Betrachtung, wie Verleiher und Leute die Filme vermarkten, also versuchen an oder nicht versuchen, an ein junges Publikum ranzukommen. Oder geht es um die Notwendigkeit des Systems der Genrebeschreibungen unter die Lupe zu nehmen und zu unterbrechen? Also das ist eine ganz große Sache aus meiner Sicht. Wann ist ein Kinderfilm ein Kinderfilm? Und wann ist ein Film nicht nur für Kinder oder sogar nicht nur für Erwachsene? Ein Generationenfilm vielleicht. Kann man das umdenken? Kann man das umgehen? Gibt es andere, bessere, interessantere, intelligente Möglichkeiten, die wir auch irgendwie, wo wir auch alle, die hier sind, auch damit beteiligt sein können? So irgendwie was, diese, also weg von so irgendwie das Denken, weil es immer so war. Aber wie können wir Sachen neu umformulieren? Weil der Markt braucht Labeling, also die braucht eine Bezeichnung. Aber die Bezeichnung für die Art von Filme, die wir zeigen bei Generation, das ist sehr schwierig. Wir zeigen Kinderfilme und wir stehen dazu. Wir zeigen auch Familienfilme. Wir stehen dazu, besonders wenn die Filmemacher und die Produzenten sagen, das ist gerade richtig für uns. Aber wir zeigen ganz viele Filme, die irgendwie schwimmen, wo es die Bezeichnungen angeht. Und nur weil die bei Generation gezeigt werden, heißt schon lange nicht, dass der Film Kinderfilm heißen kann. Das ist eine sehr, sehr wichtige Wahrnehmung, die ich Ihnen auch bitte, also irgendwie wahrzunehmen. Ich finde das auch eine interessante Sache und es muss diskutiert werden, wieder. Genau, und dann gibt es diese Event-Charakter, das, was wir haben. Ich habe auch vorhin die Erfolg, was können wir mit dieser Erfolg von Generation, wie können wir das übertragen in den Kinos, ne? Also in die Multiplex und so weiter. Und das sind alle Fragen, was das Event-Charakter einer Vorstellung bei der Berlinale angeht. Kann das im normalen Kinobetrieb übertragen werden? Ist das realistisch? Wahrscheinlich nicht, aber ich weiß es nicht. Ich stelle das einfach zur Frage. Da ist auch viel Raum für Kreativität seitens der Kinovermarktung, Maschinerie ist auch angesagt. Also ich verlange, dass die dann auch kreativ und auch intelligent damit umgehen. Aber das passiert nur, wenn wir uns begegnen und miteinander austauschen und Interesse haben in diesem Diskurs. Also Sie haben Interesse, junge Menschen wieder in den Kinos zu bringen. Wir haben unsere Welt, ein Festivalwelt, zugegebenerweise, aber wie können wir die dann helfen, dann irgendwie so wahrzunehmen? Was könnte die jungen Menschen wieder in den Kinos lockern? Also ich will nicht aufgeben, also man kann nicht aufgeben, weil wie gesagt, die jungen Menschen zeigen das Jahr für Jahr im Rahmen des Festivals, dass die gutes Kino haben wollen.
Die internationalen Filmfestspiele in Berlin, die Berlinale steht wieder an und mit der Berlinale selbstverständlich die Sektion Generation oder Generation 14+ und K+. Und ich freue mich, hier mit Marion Redpath, der Leiterin von Generation, in ihrem Büro zu sitzen. Hallo, grüße dich.
Grüß dich auch. Ich freue mich, hier mit dir zusammen zu sitzen und dass wir so weit gekommen sind, dass wir auch über das Programm reden können.
Und es ging für dich auch heute richtig los, denn die Pressevorstellungen sind gestartet. Das heißt, vor wenigen Tagen habt ihr alle Filme bestätigt und auch veröffentlicht, was gezeigt wird. Und jetzt geht's los mit den ersten Sichtungen, bei denen die Presse da ist, bei denen aber auch euer Schulprojekt wieder vertreten ist, sprich Lehrkräfte und natürlich die Leute vom Team, die später Filme einsprechen und so weiter. Wie ist es für dich heute gewesen, so der Auftakt?
Eine Gefühl der Erleichterung, dass wir so weit gekommen sind, dass wir dann anfangen können, das Programm nach draußen zu tragen. Ihr seid die Ersten, die die Filme sehen, dann zusammengeballt als Programm. Also diese Programmübersicht kann man nur kriegen, wenn man das Programm dann in ihrer Ganzheit dann betrachtet. Und insofern bin ich auch sehr froh, dass wir in dieses Stadium kommen, wo es die ganzen Details der letzten Monate und Wochen und Stunden dann kommen zusammen. Es ist eine bisschen Aufregung dabei natürlich. Wie kommen die Filme an bei euch, bei der Presse und bei den Kollegen, die Filme denn erst das erste Mal sehen? Und ja, also wir sind soweit. Also ich bin gut bewappnet. Ich finde, dass das Programm schön ist, dass es rund ist, dass es viel zu sagen hat. Und ich freue mich jetzt auf die nächste Phase.
Ich habe wieder so eine irrsinnige Zahl gelesen, wie viele Filme ihr sichten musstet, euer Team sichten musste und habe gesagt, es geht doch eigentlich gar nicht damit. Seid ihr doch eigentlich überfordert.
Ja, es wird immer mehr. In dieser Runde war das fast 2500 Lang- und Kurzfilme, die dann gesichtet worden sind. Ich mache das alleine nicht, das hast du richtig gesagt. Es gibt auch ein Team, so zwei Gremien, die sortieren, die vorgucken. Ich sichte mit oder ich sichte auch ihre Auslese. Da gibt es auch sehr viele Diskussionen, die dann auch stattfinden. Das ist sehr, sehr intensiv. Ehrlich gesagt bin ich auch ganz froh, jetzt in eine Phase zu kommen, wo ich keine Filme angucke. Ich warte bis zur Berlinale, dann fange ich nochmal an. Aber es ist schon anstrengend. Da kommt man auch an seinen Grenzen, auch was die Technik bedeutet oder betrifft. Also es ist schon eine Menge. Also wir suchen händeringend nach Mitteln, also einzufügen, wobei dass wir weniger Einreichungen bekommen, aber das klappt nicht, noch nicht. Hast du Ideen?
Ich habe das schon beim anderen Festival gesagt. Die haben gesagt, wir sind mit 750 Filmen überfordert. Wir sind nur ein kleines Festival, weil wir wollen eigentlich, dass das ganze Team die guckt, aber funktioniert nicht. Man müsste irgendeine Lösung finden, aber wie funktioniert das? Ne? Man möchte ja alles haben und auch nicht, dass einem was entgeht, was ja immer das ist, was einem dann doch passiert, wenn man irgendwelche neuen Regularien reinbringt.
Ja, das ist immer eine Angst, die man haben kann, wenn man neuen Regularien einbringt. Wir haben vor mehreren Jahren die Kurzfilmlänge von bis zu 30 bis auf bis zu 20 Minuten reduziert. Wir dachten, vielleicht bekommen wir auch dann noch weniger, aber hat nicht geklappt. Ich glaube, die Berlinale hat generell auch die Einreichegebühr ein bisschen erhöht, also über die Jahre, aber das hat auch nicht geklappt, dass weniger eingereicht werden. Die Berlinale und auch Generationen sind einfach Magneten, also ist ein großer Magnet, eine Ausstrahlung, eine Kraft, die über diese Welt sich strahlt. Und die Filmemacher, die Filme gemacht haben, die dann auf der Berlinale landen, sind sehr froh darüber. Das ist eine große Plattform für den Staat, für ihre Filme. Und die wissen, dass wer auf der Berlinale mit sein oder ihre Film kommt, große Chancen hat, dass es noch weitergeht. Zumindest auf die anderen Festivals dieser Welt, ne?
Ja klar, ich meine, es ist ja auch wichtig, dass die Berlinale diese Ausstrahlungskraft hat auf die Filmemacherinnen und Filmemacher. Das wäre ja schade, wenn man dann plötzlich sagen würde, oh, plötzlich nur noch die Hälfte der Einrichtungen, was haben wir falsch gemacht?
Ja, das stimmt. Ja, genau, man tut das genug, was haben wir falsch gemacht. Also in diese Richtung machen wir das eigentlich nicht. Wir sind froh, dass wir diese Strahlkraft haben und freuen uns eigentlich letztendlich, dass so viele Leute bei uns dann landen wollen.
Ich frage noch nicht nach dem roten Faden, das kommt später. Ich frage aber, und das finde ich immer spannend, nach Ländern. Gibt es in diesem Jahr spannende neue Filmländer, die ihr entdeckt habt als Team und gesagt habt, da haben wir einen Film gefunden, da freuen wir uns sehr, dass wir ihn hier haben und vielleicht sogar ein Land, das noch gar nicht dabei war. Ich erinnere mich auch immer wieder gerne an Sprachen, die neu aufgenommen werden.
Also bis jetzt habe ich keine neuen Sprachen entdeckt in diesem Jahr. Wir haben ein paar Exoten, aber was auch sehr interessant ist bezüglich deiner Frage, ist zum Beispiel ein 14-Plus-Film aus Südafrika, der bei uns im Programm ist, in den Wettbewerb. High Fantasy heißt der Film von Jenna Bass. Die Leiterin eine neue Welle, die dann aus Südafrika kommt jetzt gerade. Es sind junge Menschen, die Filme machen, die dann alle Grenzen testen, was das Filme machen bedeuten kann, auch in ihrem Land. Die sind sehr politisch engagiert. Sie testet auch mit High Fantasy vielen verschiedenen Grenzen aus, zum Beispiel er wird hauptsächlich auf Smartphones aufgenommen, dieser Film. Also die vier Figuren, die in diesem Film dann spielen, nehmen einander auf. Also die sind quasi Cinematographen, gleichzeitig spielen die in dem Film. Und nach den ersten 20 Minuten gibt es einfach eine Body Swap, sodass die nehmen einander auf, die landen in den Körper von den anderen, so ein schwarzer Mann in die Körper von einer schwarzen Frau, Mann-Frau. Es gibt auch eine weiße Frau, befindet sich in den Körper von einer schwarzen Frau, also schwarz-weiß, Mann-Frau. Und wie die Situation für sich wahrnehmen und gleichzeitig das mit einem Handy aufnehmen. Also das ist ein sehr spezieller Film, sehr, sehr interessant. Testet alle digitalen Grenzen, die man auch kennt. Und ist unterhaltsam gleichzeitig für die Zuschauer. Also da finde ich, also um zurück zu deiner Frage zu kommen, Südafrika, neue Welle, das ist was besonders bei uns in diesem Programm, in diesem Jahr. Wir haben auch einen anderen Film, der in Tibet stattfindet oder in Nepal stattfindet, also Kurz- und Langfilme. Aber der ist eigentlich eine Juwele, also die sehr speziell ist. Der kommt aus dem 14-Plus-Programm, aus dem K-Plus-Programm gibt es einen Film gedreht auf Bali in Indonesien. Das ist auch sehr speziell und sehr schön für uns in diesem Jahr. Es ist nicht, dass es das nicht schon mal gegeben hat, aber ich finde, das ist einfach, der ist einfach so ein Film, der so irgendwie so mit seiner Kraft und seine Geschichte und seine Art, das zu transportieren, auch fast ein exotisches Bonus hat im Programm. Also The Seen and the Unseen, Sikala Niskala, wo die sichtbar und unsichtbar heißt der auf Deutsch, der deutsche Titel. Es geht tatsächlich um die Glaube, die man hat auf Bali, so eine holistische Glaube, die man hat an das, was man sieht, aber auch an das, was man nicht sieht. Das sind Zwillingsgeschichte. Das Mädchen, also der Junge wird krank, wird sterben und das Mädchen, das Zwillingsmädchen muss lernen mit der angehende Tod ihres Brüders, ihres Zwillingsbrüders damit anzugehen, innerhalb dieser Kultur. Es ist sehr performativ, es ist sehr magisch. Es gibt es auch Parallelwelten, Geisterwelten, die dann vorkommen, ein sehr, sehr spezieller Film.
Ich bin ja noch mitten in den Pressevorstellungen, ja. Ich werde leider nicht alle schaffen, ja. Aber ich habe heute schon einen gesehen, wird eine Weltpremiere sein, deswegen verrate ich den Titel noch nicht. Was mich fasziniert hat, war aber schon mal die Bildsprache. Es war eine Dokumentation, es ging eigentlich um Kinder in der Landwirtschaft. Oder ist es schon Agrarindustrie? Es ist so eine Mischung, es sind nicht so große industrielle Höfe. Aber was mich fasziniert hat zwischendurch, war die Bildersprache, diese fast Makroebene, die die Filmemacherin in dem Fall gewählt hat, also die das so richtig aufbricht, so die Verbindung zwischen den Protagonisten und den Objekten oder zwischen den Tieren und den Menschen. Also hat mich sehr fasziniert als Bildsprache, was da so eingesetzt wurde. Manches auch wieder sehr traditionell im Film von der Bildsprache. Und so, aber fand ich faszinierend. Sowas finde ich immer schön, wenn man quasi auf dem Festival dann auch so eine Bildsprache entdecken kann oder so kleine Perlen in diesem Bereich. Habt ihr was Neues entdeckt? Gibt es was, wo sich die Filme hin entwickeln oder eine neue Bildsprache, die entwickelt wird, eine neue Art? Irgendwie jetzt das mit den Handys ist natürlich auch noch was relativ Neues etc. Aber gibt es was, was so sich vielleicht weltweit beobachten lässt?
Das ist auch eine schwierige Frage, weil also es ist keine lineare Entwicklung mit sowas. Ne? Also es kommen jedes Jahr Filme, die dann vielleicht auf Handys gedreht sind oder ganz spezielle Animationen, die dann auch wieder dann analog gedreht werden, nicht mehr so mit Hightech, sondern mit Lowtech. Wir haben auch einen Kurzfilm in 14 Plus, der heißt Follower. Das ist auch ein digitaler Film, der nur auf dem Smartphone stattfindet. Das ist ein Horror, das ist ein Mini-Horror-Film. Also wirklich, wirklich gruselig, was da stattfindet mit so Stalkers, so digitale Stalkers und die Angst, die man hat, wenn man auch digital gefolgt wird. Also das ist uns auch, also diese Follower-Filme und auch High Fantasy, dann einfach so die Filme, wo ich auch sagen werde, die testen die Grenzen, was möglich ist mit digital heutzutage. Und das ist uns aufgefallen in diesem Jahr. Es gibt noch einen Film, auch einen Kurzfilm wieder, Juck. Also das ist eine politisch-aktivistische Tanzgruppe aus Schweden, die dann auch viral gegangen sind ins Netz. Also die stellen sich gegen die Kommodifizierung oder die Objektifizierung von Frauenkörper. Die sind feministisch Hardliner und es ist eine ganz tolle, unterhaltsame, energiegebundelte Darstellung ihre Tanzen, also an der U-Bahnhof, auf einen Platz irgendwo unterwegs draußen. Also sie sind sehr konfrontierend und ich finde, in so einem Film sieht man auch eine ganz tolle, also diese Symbiose zwischen Form und Inhalt. Das passiert sehr oft bei uns eigentlich, so, wo Form und Inhalt zusammenkommen, um zu ihre Themen, wenn du so willst, also zu transportieren. Also das sehen wir immer wieder und das wählen wir immer wieder aus. Ehrlich gesagt, da suchen wir auch danach.
Aber es gibt noch nicht so das, wo du sagst, es zeichnet sich so eine Entwicklung ab, da könnte es in den nächsten Jahren hingehen.
Nee, das gibt es nicht. Also zumindest das habe ich noch nicht entdeckt. Vielleicht gibt es das im Programm. Ich habe auch noch nicht genug Zeit gehabt, um zu reflektieren, ob es das gibt, ehrlich gesagt. Mal schauen.
Generation, das Programm zeichnet sich trotz der vielen Einreichungen auch dadurch aus, dass ihr neue Filmemacherinnen, Filmemacher entdeckt. Das heißt, bei euch laufen viele Erstlingswerke, nicht nur im Kurzfilmbereich, auch im Spielfilmbereich. Das heißt also, auch die neuen Filmemacher kommen bei euch zum Zug, weil sie gute, spannende, interessante Werke abliefern. Was fasziniert so in diesem Jahr, weil es sind ja doch wieder einige dabei?
Ja, was in diesem Jahr fasziniert bei den Erstlingsfilmemacherinnen, also die haben natürlich auch eine frische Sicht auf die Dinge. Nicht immer, muss ich sagen. Manchmal sind die sind alle so quasi am Anfang ihrer filmischen Karriere. Also vielleicht haben die schon Dokumentarfilme gemacht, vielleicht haben die schon auch Kurzfilme gemacht. Wie wir dann Erstlingsfilme definieren, ist das, dass sie eher allererste Spielfilm, ins Spielfilmbereich. Also die kommen aus verschiedenen Hintergründe, sage ich mal. Und es ist nicht wirklich so, dass wenn man in diesen Sichtungsprozess einen Film anguckt, dann ist, man fragt sich nicht, ist es ein Erstlingsfilm oder ist es von einem erfahrenen Filmemacher? Man guckt einfach den Film an und denkt darüber nach und versucht also mitzugehen, oder wenn der Film das nicht erlaubt, dann kann man nicht mitgehen. Also es gibt ganz viele Kriterien oder so Suchmechanismen, die man hat als Vielsichter oder Vielsichterin und Kuratorin des Programms. Insofern, dass ich kann nicht wirklich sagen, alle die Debüts, die dann im Programm sind, also ein paar Charakteristiken haben. Ich denke, da gibt es keine richtigen verbindenden Elemente zwischen all diesen Debütfilmen.
Das sind die Filme, die einfach für sich sprechen sozusagen, was ja dann hinterher dann wieder diesen berühmten roten Faden ergibt, den man sich raussuchen darf.
Genau, das ist wirklich wahr, das ist gut gesagt.
Gehen wir nochmal in das Programm so ein bisschen rein. Also heute ging es ja los bei uns bei den Pressesichtungen mit den Kinderfilmen, die nicht unbedingt Kinderfilme sein müssen. Du hast in deiner Einführung auch erklärt, es können Filme auch für Familien sein und die auch vielleicht nur eine bestimmte Zielgruppe bei den Kids ansprechen, also auch ab einem bestimmten Alter erst etc. Nochmal zu dieser Auswahl, was hat es reingeschafft?
Was hat es reingeschafft? Bei K+ haben wir 14 Langfilme, also mit den einen Dokumentarfilm, also dabei im Wettbewerb. Da reden wir jetzt über die Langfilme. 14 plus ist es 16 Spielfilme, die das geschafft haben im Programm. Das ist eine reiche Ernte. Das ist eine vielfältige Ernte, das mit sehr vielen Höhen und Tiefen, geht auch richtig in die Tiefe manchmal, aber auch Unterhaltung. Bei K+ ist das natürlich so, hast du auch erwähnt, dass wir die Filme mit ganz sorgfältig ausgewählte bestimmte Altersempfehlungen in den Kinos zeigen. Wir fangen mit ab 4 Jahren an und dann geht es durch mit ab 5 Jahren, ab 6 Jahren bis hin zum ab 13 Jahren, Jahr für Jahr. Sprechen wir die Altersempfehlungen aus. Die Filme sind noch nicht geprüft, das heißt, die sind alle ganz frisch, Weltpremieren, internationale Premieren, ein paar europäische Premieren. Und das ist unser Privileg, dann diese Altersempfehlungen auszusprechen, die immer nach oben gerichtet sind. Das heißt, und es ist auch unser Erfolgsrezept, wenn du das so willst. Über die Jahre haben wir auch gesehen, dass es sehr wichtig ist, keine Altersempfehlung auszusprechen für 6- bis 8-Jährigen oder 8- bis 10-Jährigen. Wir tun keine Deckel drauf. Das heißt, Jahr für Jahr kommen Erwachsene, Menschen, Industriemenschen, Festivalzuschauer in den Kinos von Generationen und gucken die Filme an und entdecken die auch für sich. Und das ist auch eine ganz interessante Demografik, was wir haben, so bei Generationen. So, wenn wir sagen ab 6 Jahren, dann es gibt garantiert auch viel ältere Menschen da, die sind auch herzlich willkommen bei uns. Auch ohne Kind kommen die in den Kinos, ohne Alibi-Kind, und entdecken die Filme auch für sich. Das ist eine wichtige strukturelle Grundstein, das, was wir hier machen. Dann natürlich, wenn man im 14 plus kommt, ist das auch nach oben gerichtet. In der Vergangenheit haben wir Filme ab 16 auch empfohlen. In diesem Jahr haben wir das nicht. Hängt davon ab, wie viele sehr grafische Sex dann oft dabei ist. Auch andere Dinge überlegen wir uns, aber in diesem Jahr sind alle bei ab 14 plus. Es ist kompliziert. Manchmal für Filmemachern uns ihre Filme zu geben, weil das heißt in manchen Ecken dieser Welt, dass ein Film, der bei Generation heißt automatisch ein Kinderfilm. Also dass dieser Vorurteil, ich nenne das ein Vorurteil, ist immer noch dabei. Und das ist eine sehr schwerwiegende Sache für manche Menschen, die sagen, ich habe doch keinen Kinderfilm gemacht. Und ich sehe auch, dass die Filme auch nicht primär für ein junges Publikum gemacht sind. Wir wählen die Filme aus, wir zeigen die aber an junges Publikum und bis nach oben. Es ist sehr komplex. Wir sind in Gespräch mit vielen Leuten im Marketingbereich, der Industrie, also Verleiher und andere Menschen, die damit sehr zu tun haben, auch Produzenten. Wie können wir das lösen? Was können wir tun mit solchen Filmen, die man nicht Kinderfilm oder Familienfilm benennen kann? Und das ist vielleicht 60% auch mehr von unserem Programm, also in K+ und 14+ natürlich auch nicht. Wir können auch nicht alle Filme, die in 14 plus laufen, Jugendfilm nennen. Es gibt keinen Begriff Erwachsenerfilm. Also ich verstehe nicht, warum wir so begrenzen mit unserem Denken. Ne? So, ich finde, die Vermerkte sollen einfach so cleverer werden mit ihren Vermarktungsstrategien. Also wie die Filme, die nicht Kinderfilm genannt sein sollen, auf den Markt bringen. Ob die dann ein Teil ihres Budgets dann also für einen Film, für die Vermarktung an ein junges Publikum zur Seite tun und das ganz intelligent machen. Aber eine schließt der andere nicht aus. Also man muss es einfach öffnen. Wir wissen auch, dass auch hier in Deutschland, dass dieser Begriff Kinderfilm, der ruft so irgendwie so bestimmten Bilder hervor in unsere Köpfe oder in die Köpfe von Menschen. Also ein Kinderfilm heißt ein Film, der sich gut benimmt, so wie Kinder sich gut benehmen sollten, mit einem Anfang, einer Mitte und einem Happy End. Also wir haben solche Filme und wir umarmen die Filme, wir haben die auch gerne, aber weit darüber hinaus. Also ist komplex.
Es funktioniert ja auch seit Jahren, seit es die Sektion 14 Plus gibt, Jugendliche auf die Berlinale zu bringen. Und das funktioniert ja, wie euer Programm nicht nur zeigt, sondern auch die Besucherinnen und Besucherzahlen außerordentlich gut. Auf der anderen Seite scheint es für die Industrie schwer zu sein, sich auf die Filme dann einzulassen und sie ins Kino zu bringen. Denkt man manchmal.
Ja, das ist wirklich wahr. Nicht nur bei Generation übrigens. Also ich meine, jeder Film, der das im Wettbewerb der Berlinale schafft, hat auch die beste Chance aus einem Kino-Release. Kinostart. Bei Generationen, bei Forum, beim Panoramen ist da weniger Chance dafür. Und es entspricht einfach so, was generell in der Industrie passiert. Da werden so viele Filme gemacht in dieser Welt und nur ein Bruchteil von denen kommen in den Kinos, auch bei Generationen. Es ist vielleicht ein bisschen das Problem, was ich vorher erwähnt habe, wie beschreibt man die Filme, welcher Titel, welcher Begriff gibt man diese Filme, also sei das Kinderfilm, Familienfilm oder vielleicht irgendwas ganz anderes, eine Hybridname. Also man sollte auch kreativ sein damit. Man sollte auch kreativ sein, die jungen Menschen wieder in den Kinos anzulocken. Also von mir aus können die dann ein Event daraus machen. Die können viele Sachen machen, glaube ich, das attraktiver zu machen für junge Menschen. Und ich glaube, da soll die Reise hingehen.
Ja, das habe ich jetzt im Anime-Bereich gerade mitbekommen. Da lief ein Film, ich habe das dann künstliche Verknappung genannt. Da gab es bundesweit an zwei Tage, an denen der Film gezeigt wurde. Und wer hätte es gedacht, die Kinos waren ausverkauft und der Verleih war total überrascht. Jetzt startet er trotzdem nicht normal im Kino, aber zumindest hatten Leute Gelegenheit, diesen Film zu sehen und bundesweit eben ganzen Haufen. Ich weiß nicht, ob das ein Marketingkonzept wäre, aber ich fand es interessant, dass der nicht eine ganze Woche im Kino laufen muss, sondern dass man zumindest die Chance hat, ihn zu sehen.
Ich finde das auch sehr interessant, dass du das sagst. Und ich finde das auch eine Richtung. Man soll alles probieren. Man soll viele, viele verschiedene Richtungen probieren. Und es wird Erfolge geben und Misserfolge geben dabei. Natürlich, es ist ein Lernprozess. Wir sollen aber versuchen, voranzukommen damit und das nicht aufzugeben.
Wenn wir auf die Geschichten eingehen, die in den Filmen erzählt werden, und das jetzt mal trennen in 14+ und K+, in welche Richtungen führen uns die Geschichten, die erzählt werden oder auch die Dokumentationen? Es ist ja wieder alles vertreten, ne? Es sind dokumentarische Formen dabei, es sind Spielfilme dabei, es sind Animationsfilme dabei.
Ich würde sagen Richtungen, viele verschiedene Richtungen. Also die Filme, die in einem Wettbewerb stehen, führen einem in verschiedene Richtungen. Die stehen nebeneinander in einem Wettbewerb, aber das heißt schon länger nicht, dass die eigentlich miteinander zu tun haben. Manchmal schreien sie sich gegenseitig an, also manchmal kuscheln sie sich aneinander ran, weil die doch so irgendwie so freundlich sind miteinander. Ich würde versuchen, ein wenig diffuse Antwort zu geben zu deiner Frage, damit ich auch 14+ jetzt angucke und dir sage, es gibt es auch mehrere Filme, wo es auch wirklich um die Liebe geht. Und das ist ein Genugtun, die Filme präsentieren zu können von unserem Eröffnungsfilm von Hans Weingartner, 303, geht es 2,5 Stunden lang um, es ist ein Diskurs zwischen zwei jungen Menschen über die Liebe, die machen eine große Roadmovie eine Reise, es ist ein Roadmovie, es ist eine Reise von Berlin nach in den Süden, also nach Portugal, jeder hat eine andere andere Grund, warum die das machen. Sie sind in einem riesen Wohnwagen zusammen unterwegs und die reden über die Liebe. Der junge Mann kommt aus der Politikwissenschaft, also die junge Frau kommt aus der Naturwissenschaft und die reden über Hormone, über die Geschichte der Liebe, über Monogamie und Polygamie, über was die Liebe ist, was das auf sich hat. Und es dauert quasi drei Viertel des Films, bis die sich das erste Mal küssen. Und das ist ein ganz interessanter, die nähern sich vorsichtig an. Man weiß eigentlich als Zuschauer, dass irgendwann passiert das, aber man muss auch lange drauf warten, bis das passiert und dann, wie das dann weitergeht, ist sehr magisch. Genau, das sind Feel-Good-Filme. Das ist der eine Liebesgeschichte, die wir haben, eine Auseinandersetzung mit der Liebe. Dann haben wir aus Kanada Les Faux Tatouages, Fake Tattoos. Es ist wieder so eine Liebesgeschichte zwischen jungem Mann und junger Frau. Die treffen sich, die lernen sich kennen auf ein Punk-Konzert. Das ist ziemlich lakonisch, das Ganze, wie sie sich annähern. Also ihre Liebe ist bestimmt auf Zeit. Also der junge Mann sollte in 2 Wochen wegziehen. Das heißt, die wissen beide, dass es eine Liebe auf Zeit ist, vom Anfang an. Das ist ziemlich cool, das Ganze, wie sie sich annähern. Also das ist eine Liebe, wo man nicht "Ich liebe dich" sagen muss. Es ist sehr respektvoll. Es ist sehr nah an die beiden dran. Und es ist alles nicht erklärt. Das ist sehr viel offen in dieser Geschichte, aber man spürt quasi, und der Regisseur ist ein sehr interessanter junger Regisseur, also er hat es auch geschafft, quasi eine Liebe zu zeigen, also sich verlieben in real time, sagen wir. Also das ist wirklich sympathisch, dieser Film, und überhaupt nicht kitsch. Also die Sprache dieser 2 jungen Protagonisten ist die Musik. Sie reden viel mit Musik, über die Musik, und das ist ihre sozusagen ihr Common Ground, also wie die zusammenkommen, die beiden. Sehr schöner Film.
Es folgt ein Mitgliederwerbebeitrag der Redaktion Devil is Evil.
Aber das ist doch überhaupt kein Problem. Ich lade Sie einfach ein dieses Wochenende. Und glauben Sie mir, ich habe wirklich einen ausgezeichneten Vertrag bei meinem Sender. Der zahlt alles. Kommen Sie einfach mit. Die Yacht steht im Hafen.
Verzeihung, mein Lieber, aber ich habe das Gefühl, es versucht dich jemand zu erreichen.
Würden Sie mich bitte für einen kurzen Augenblick entschuldigen? Devil is Evil, Rainer Jaguar am Apparat.
Hallo Rainer, hier spricht der Andrew Morgan von der Radio Z. Rainer. Ich weiß nicht, ob dir klar ist, aber wenn du weiterhin ein Leben in Saus und Braus führen willst, dann braucht die Radio Z neue Mitglieder. Und ich sage dir noch eins, wenn diese Nico glaubt, es reicht, einmal in die Monat bei der Radio Z anzutanzen und 2 Stunden dumm rumzubabbeln, könnt ihr euch eure Sendung an die Hut stecken. Weil es nämlich bald keine Mischpult und keine Mikro und keine frische Toilettenpapier und was weiß ich alles ohne die neuen Mitglieder mehr geben wird. Oder kannst du mir sagen, wie wir das alles bezahlen sollen, Freundchen?
Entschuldige bitte, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, der Turn. Mauritius. Glaub mir, du wirst Mauritius lieben.
Ist doch egal.
Rollo hat mal zu mir gesagt, kennst du sicher, Rollo Gebhardt.
Garçons,
Mauritius war einer der Gründe, warum wir damals überhaupt mit dem Hochsegeln
bleibt der Shampoos für die Inselrunde.
Und deine Freunde? Ja, klar können wir die mitnehmen.
Radio Z braucht neue Mitglieder. Ich hoffe, das ist jetzt klar, Freundchen.
Lost and found. Found and lost. And lost found.
Hallo und willkommen zur 2. Hälfte von Lost and Found hier auf der 95.8 bei Radio Z in der Februarausgabe 2018. Es dreht sich alles um die Sektion Generation oder Generation auf den internationalen Filmfestspielen in Berlin, der Berlinale. Marion Redpath, die Leiterin der Sektion, wird euch noch einiges zum Programm, aber auch zum Rahmenprogramm der Sektion erzählen. Auch in dieser zweiten Stunde ist die Musik inspiriert von den Filmen des diesjährigen Generationenprogramms oder stammt aus deren Soundtracks. Ich wünsche viel Vergnügen beim Zuhören. Am Mikrofon und Technik Chris.
Dänemark, ne? Man sagt auch in diesem Jahr neue Südafrikaner, also neue Welle Südafrika, aber auch eine neue Welle Dänemark. Also Dänemark ist zurück, die skandinavischen Länder sind zurück, das ist sehr schön. Die haben uns ein bisschen gefehlt über den letzten Jahren, aber die sind in K+ und 14+ sehr stark vertreten wieder. Und mit diesem Film Dänemark im K+, in 14+, ist wieder eine Liebesgeschichte. Die beiden jungen Menschen haben einen anderen Start, einen anderen Anfang als in den beiden anderen Filmen, die ich erwähnt habe. Der junge Mann so lebt so irgendwie vor sich hin, der chillt, der nimmt Drogen, der ist einfach so mit sich selbst und die Welt ziemlich zufrieden, der hängt so ein bisschen rum mit seinen Kumpeln und so weiter. Irgendeines Tages kommt diese junge Frau in seinem Leben und nähert sie ihm an und schläft mit ihm. Und dann sagt sie ihm, dass sie schwanger ist und dass er der Vater ist vom Kind. Er nimmt das da einfach auf und dann entwickelt sich auch in eine sehr schöne, zarte Liebesgeschichte. Und es geht weiter und weiter und dann überlegen sie sich, ob sie eine Abtreibung haben soll oder nicht, oder ob, er sagt, nein, also ich finde es eigentlich ganz toll, ein Kind zu haben, da könnte ich auch Vater werden, so, na, also die Verantwortung würde er auf sich nehmen, und dann gibt es einen Punkt, wo sie ihn auch erklärt, dass er doch nicht der Vater ist, das ist ein One-Night-Stand gewesen, und es tut ihr wahnsinnig leid, und er ist irgendwie so in der Situation, wo er gerade gesagt hat, ja, ich könnte auch mir vorstellen, so eine Familie zu haben und so eine Verbindlichkeit dann zu spüren, und dann geht es auseinander, weil, also das ist aber kein Streit, das ist einfach so sehr lakonisch wieder, und dann später kommen die einfach wieder zusammen, Ende des Films, die treffen sich wieder. Und die gucken sich an, die mögen sich nach wie vor. Und sie sagt ihm, wollen wir spazieren gehen? Ja, lass uns spazieren gehen, und es geht weiter. Ne? Also es ist ein sehr undramatischer, sehr unaufgeputschtes Liebe, aber eine sehr realistische Liebe, was diese Generation angeht, glaube ich. Und fein gezeichnet, wieder eine Liebe in Real-Time, sich verlieben in Real-Time gezeigt. Also ganz, ganz schön, dass wir diese drei Filme, aber nicht nur diese drei Filme im Programm haben, es gibt auch anderen, wo die Liebe dann einfach auch vorkommt. Als wir in unserer Sichtungszeit waren und diese Filme gekommen sind, ich dachte, das ist schön. Wir haben auch sehr dramatische Filme, wo schwierige, schwerwiegende Dinge auch passieren. Aber ich habe auch Hoffnung erschöpft, als ich diese Filme gesehen habe. Ich dachte, ja, es ist eigentlich sehr schön, Filme auch zu zeigen, wo es das Publikum mitgeht und auch ein schönes Gefühl entwickelt im Kino. Ne? Es ist nicht nur so, oh, der Welt ist schwer. So in die Sichtungszeit sieht man alle Gruseltaten dieser Welt. Also es ist ganz, ganz, also in Kriegsgebiete oder auch dysfunktionale Familien und so weiter. Es ist eigentlich sehr, sehr schwerwiegend. Also man hat Albträume davon manchmal. Und ich fand es auch wichtig, dass es ein Balance im Programm geht, wo auch ein etwas, was man als positiv betrachten könnte, gezeigt wird. Also das haben wir in diesem Jahr.
Gibt es auch die Filme bei 14+, die tatsächlich so diese momentane Situation auf der Welt ein bisschen reflektieren? Dies, was du schon sagst, also jetzt das Thema, ja. Flucht, ja. Krieg.
Ja, ein paar Filme könnte ich auch diesbezüglich erwähnen. Fortuna. Fortuna ist ein Film, schweiz-belgischer Film, spielt in Schwarz-Weiß in den Bergen in der Schweiz, in einem Kloster, wo Flüchtlinge ankommen nach ihrer langen Reise, afrikanische Flüchtlinge nach die lange Reise über das Mittelmeer. Hauptperson ist eine junge Frau, die von der Grenze zwischen Eritrea und Äthiopien kommt und gekommen ist ohne ihre Familie. Die hat die verloren unterwegs. Die ist die Hauptperson. Die ist 14 Jahre alt. Die ist dann in diese Kloster, mit, wo Bruno Ganz auch der Priester ist, der höhere Priester. Der Abt ist, genau. Spielt es auch wunderbar. Aber dieses Mädchen ist ganz toll. Sie ist auch schwanger. Also es stellt sich heraus, dass sie schwanger ist. Und der afrikanische Mann, der Vater des Kindes ist, wird auch dann von den Autoritäten weggenommen, beziehungsweise er hat keinen Pass und ist illegal da und verschwindet. Und sie ist auf sich alleine gestellt. Stellt sich die Frage, soll sie das Kind, sie ist sehr jung, soll sie das Kind behalten oder soll sie das Kind auch abtreiben? Und es ist ein sehr interessanter ethisch-moralischer Gespräch, was da stattfindet. Das Kind hat, also das Mädchen hat nur dieses Kind, was sie in sich trägt. Also das ist ihre Hoffnung auf die Zukunft, auf eine Art. Und das Gespräch, mit der Religion dann einfach stattfindet, ist sehr, sehr, sehr interessant. Und der Sozialarbeiter, der ihr Fall quasi bearbeitet. Also das ist sehr, sehr, sehr interessant. Sehr einfühlsam, sehr dramatische Bilder, sehr viel Metapher dabei. Wie ich gesagt habe, schwarz-weiß in den Alpen, also diese Schneelandschaft, was einfach so ein größeres Kontrast könnte es sich nicht geben zwischen wo sie herkommt und wo sie dann gelandet ist und wo sie und wie sie dann versucht, Halt und Geborgenheit zu finden für sich. Das ist ein sehr, sehr, sehr toller Film. Stellt auch natürlich auch sehr viele Fragen, sehr aktuell, und die Großzügigkeiten, die manche Länder in Europa ausgesprochen haben, also kann man nur sagen, Hut ab und lass uns das weitermachen. Gibt es sehr viel in 14 plus Aktualitäten. What Wallah Wants ist ein Dokumentarfilm, der in Palästina gedreht ist. Es ist eine dänische-kanadische Koproduktion, aber findet statt in Palästina. Hauptperson ist eine junge Frau. Über 6 Jahren wird sie gefolgt von der Kamera. Dokumentarfilm, wie ich gesagt habe. Sie ist eine sehr interessante junge Palästinenserin mit einem ganz großen Mundwerk. Also die will in die Armee gehen, die will Autorität haben, die will eine Waffe in der Hand nehmen. Die hat, sie und ihr Volk, stehen mit dem Rücken an der Wand und sie will einfach irgendwas machen. Und ihre Mutter ist eine sehr interessante Figur in diesem Film, weil sie gerade aus dem Gefängnis gekommen ist. Die saß 8 Jahre lang, weil sie angeblich etwas mit einem Attentat zu tun gehabt hat. Es ist nicht klar in dem Film, ob das die Wahrheit entspricht, aber nach 8 Jahren ist sie rausgekommen am Anfang des Films. Sie war Teil einer Tausch zwischen die Israelis und die Palästinenser. Ein israelischer Soldat gegen so ungefähr 1500 palästinensische Gefangene wurden ausgetauscht und die Mutter ist damit freigekommen. Die Mutter, also als das Mädchen vergöttert ihre Mutter und sagt, ja, aber du musst auch noch aktiv bleiben, das ist auch wichtig, wir können einfach nur so passiv sein und das alles auf uns gehen lassen. Die Mutter sagt, warte mal ab, bis sie ihr Training gemacht hat, vielleicht ändert sie ihre Meinung. Man begleitet das Mädchen, Mollah, in diese Camp, wo sie dann auch lernt, Soldaten zu sein, also mit einer Waffe umzugehen, zu schießen, Disziplin zu haben, was sie auch, sie ist total undiszipliniert eigentlich, wenn man das bewerten will, und sie muss lernen, sich zu kontrollieren, obwohl sie leidenschaftlich irgendwas machen will. Ne? Also das ist ein ganz interessanter Film, ohne moralische Keule. Also das sind wirklich interessant, weil du sehr nah dran an diese junge Frau bist, über diese mehrere Jahre, wo sie dann rein und raus wächst aus ihren Verzweiflungen, aus ihre also was sie will im Leben und wo das lang geht. Das ist ein ganz interessanter Film. Und dann haben wir quasi aus dieser fundamentale Situation haben wir noch einen anderen Film in 14 plus, der heißt Para Aduma, Red Cow, und es geht um eine wieder um eine junge Frau, in eine, die aufwächst in der Nähe von Jerusalem, in einer Siedlerfamilie. Und mit ihrem Vater zusammen. Mutter ist schon tot. Und der Vater ist quasi eine zentrale Figur in einer Gruppe von Siedlern, die dann auch richtig fundamentalistische Glaube haben. Die betet mit dem Vater, die macht Ritual mit dem Vater, die fährt nach Ost-Jerusalem mit dem Vater, also und mit der Gruppe, und die lesen sich gegenseitig vor. Und das ist diese Milieu, wo sie aufgewachsen ist. Sie verliebt sich in eine andere Frau aus der Community, also aus dem Verein, sage ich mal. Und es ist, hat eine leidenschaftliche Affäre mit der jungen Frau. Und das kommt nicht so gut an beim Vater und bei der Community generell. Und der ganze Film ist es ein Versuch, diese junge Frau sich zu befreien aus dem Korsett, diese fundamentalistische Glaube. Also in Ost-Jerusalem. Das ist ein sehr interessanter Film. Du gehst mit der jungen Frau. Es ist natürlich auch sehr konfrontierend, also diese strenge Glaube mitzuerleben. Aber das ist das Milieu, wo sie aufgewachsen ist und wogegen sie sich halten muss. Starker Film.
Gehen wir mal in das K-Plus-Programm. Das sind auch Filme, die tatsächlich was von Publikum fordern. Also ihr wollt ja nicht einfach unterhalten. Unterhaltung, wie du schon gesagt hast vorhin, ja, haben wir auch. So viel gut, das ist gut. Aber ihr fordert auch gerne euer junges Publikum, zeigt ihnen neue Welten, vielleicht auch andere Sichtweisen auf das, was sie vielleicht selber erleben.
Ja, das stimmt. Wir sind natürlich auch sehr vorsichtig mit der Altersempfehlung, wo wir Filme einsetzen, die wir wo es in die Forderung von junges Publikum geht. Es gibt mehrere Filme, wir nennen also ein oberes K+, obwohl auch die Protagonisten oft ein bisschen jünger sind, setzen wir die nach oben. Eins davon ist El Dia Que Resistir, The Endless Day. In diesem Film ist ganz interessant, also es sind drei Kinder. Ich weiß nicht, ob du den siehst, aber er ist wirklich empfehlenswert. Also drei Kinder, die alleine leben in einem Haus im Wald. Da gibt es keine Erwachsene in Sicht. Die sind ganz auf sich alleine gestellt. Die Eltern sind einfach weg. Es wird auch nie verraten, warum oder wo die hingegangen sind. Das älteste Mädchen ist 8. Und dann gibt es zwei kleinere Kinder, Geschwisterkinder. Sie versucht, Die tut ihr Bestes, das zusammenzuhalten, das zu regeln mit so Hierarchien und so weiter, also dass die Chefin ist und dass die dann zu tun haben, was sie sagt. Sie versucht, die zu ernähren. Sie liest die auch Märchen vor, also der böse Wolf draußen, der lauert, so, also diesen ganzen märchenhaften Welt, in welchen die sich befinden. Es wird düstere, dieser Film, also weil es wirklich ein Überlebenskampf ist. Die Kinder driften ein bisschen ab in ihren eigenen Welten, aber sind sehr mit sich und mit sich selbst miteinander beschäftigt. Und das ist eine sehr interessante, hermetische Welt, was da entsteht. Der Film verrät seine Geheimnisse überhaupt nicht. Also was ist da draußen? Also ob es einen bösen Wolf gibt oder was ist die Bedrohung oder was ist mit dieser erwachsenen Welt, die diese Kinder dann eigentlich Halt und Geborgenheit geben sollten und wie diese Kinder zurechtkommen damit. Das ist ein ganz toller, sehr interessanter Film. Wir empfehlen den ab 12 Jahren. Das ist eine der Herausforderungen des Programms. Es gibt sehr viel Interesse in diesem Film, auch von einem erwachsenes Publikum natürlich. Dann haben wir auch einen Film, den wir auch ein bisschen niedriger, also was ist die Altersempfehlung gesetzt haben, Cleo and Paul, Allons Enfants. Es geht um zwei sehr kleine Kinder, die sind vielleicht 3 Jahre alt, 3 bis 4, ein Junge und ein Mädchen, Cleo und Paul. Und irgendwie passiert es, dass die beide alleine unterwegs in einen Stadtteil von Paris. Die sind einfach alleine unterwegs. Und man sieht in diesem Film die Welt durch ihren Augen die ganze Zeit. Also es ist natürlich auch sehr viel auf Augenhöhe mit diesen zwei Kindern. Paul und Cleo. Und es ist so, so toll gezeigt, wie nah dran die Filme, der Filmemacher ist an diese beiden Kinder, also dass man ihre Wahrnehmungen in dieser Situation, alleine unterwegs zu sein, bis in die Nacht, ihre Begegnungen mit den Jungen, also mit die Erwachsenenwelt, das ist ganz irre, also die Erwachsenenwelt ist um sie herum. Die ignorieren die meisten, also die sind ein Last, diese beiden Kinder, die elternlos oder erwachsenenlos unterwegs sind. Die gucken auf ihre Pokémon-Spiel oder ihr Smartphone und sind einfach so total in sich gekehrt und machen ihr Ding. Und diese zwei Kinder gucken diese Welt an, die haben keine Angst. Die sind nicht, die würden einander gerne finden. Also die suchen nacheinander oder vielleicht auch doch, wo zu Hause ist, fragen ein paar Leute, werden auch in einer Weile auch jede von denen ein bisschen begleitet von hilflos ausgesetzten Erwachsenen, die sich auch mit sich selbst einfach nur beschäftigt sind. Und dann am Ende finden die sich zueinander. Und das ist der Ende des Films. Das sind wirklich ein ganz tolles Abenteuer, was da auf diese beiden jungen Kinder dann aufkommt. Und wie gesagt, es ist so sensibel und nah an den jungen Menschen gemacht, dass man auch als Erwachsener dann auch gerne mitgeht. Bin gespannt auf die Reaktion auf den Film.
Das Programm ist mittlerweile schon online. Wer da nachgucken will, auf der Berlinale-Seite berlinale.de bei Generation klicken. Da gibt es das komplette Programm mit den Infos. Das ist alles online schön aufbereitet.
Werde Mitglied bei Radio Z.
Ich meine, wieso?
Weil Radio Z von euch, für euch und mit euch lebt.
Und wozu ist das gut? Was habe ich davon?
Du unterstützt das einzige freie Radio in ganz Bayern.
Mann, ist das schön, frei zu sein.
Du kannst über Belange von Radio Z mitentscheiden. Du kannst Gästelistenplätze für viele Veranstaltungen gewinnen.
Oh, wow.
Warum macht Radio Z keine Werbung?
Das will ich dir sagen.
Das sind die falschen Freunde. Wir werden versuchen, dich zu kaufen.
Was macht eigentlich Z so besonders?
Der macht alles anders als die anderen.
Werde Mitglied bei Radio Z.
Wie soll das gehen?
Ganz einfach anrufen. 4500633.
Man hat mir gesagt, dass meine Krankenkasse das nicht abdecken würde und dass es sowieso nicht nötig wäre.
Schwachsinn.
Beiträge und Spenden sind steuerlich absetzbar.
Bist du bereit?
Ja.
Radio Z rettet auch dich.
Ihr habt mich gerettet.
Ihr seid mein Retter.
Danke.
Was ja immer auch schön ist und was, glaube ich, für das Publikum auch was ganz Wichtiges ist, ist, dass ihr es fast immer schafft, einen großen Teil des Teams hier rüberzubringen. Da gehen euch nicht die Sponsoren aus, dass ihr sagt, okay, wir hätten gerne mehr geholt oder hat einfach nicht geklappt.
Nee, also die Sponsoren zahlen nicht für die Reisen von unseren Gästen. Weil es Berlinale ist, ist das eigentlich eine Tatsache, dass die Leute, die Produzenten tun ihr Bestes, den Filmteam nach Berlin zu bringen. Also das heißt Filmemacher, Filmemacherinnen, aber auch Cast und Crew. Und das ist auch, wir haben ein kleines Budget, wir unterstützen auch schon junge und unbekannte Protagonisten aus den Filmen. Also wenn die eine lange Reise machen müssen nach Berlin, also dann gucken wir, dass die auch eine gute Begleitung haben, Mutter oder Vater oder große Schwester oder Brüder, jemand, die sich kümmern kann. Also um den Kindern, das ist auch uns sehr, sehr wichtig, weil die Filmemacher das selbst nicht, die sind nicht immer in der Lage, das zu machen. Die müssen mit ihren Filmen zu tun haben und da gucken wir, dass das gut klappt. Es ist erstaunlich, und auch sehr schön, wie viele Filmemacher oder Filmemacherinnen also nach Berlin kommen wollen und es klappt immer. Und die Q&As, also die Publikumsgespräche, sind bekannt um die Welt, die sind wirklich, also werden auch honoriert von den Filmemachern auch, also dass unser Publikum hier in Berlin super intelligente Fragen stellen, dass die sehr direkt ihre Kommentare abgeben, die Filmemacher und Filmemacherinnen lernen eine Menge von unserem Publikum hier in Berlin und es ist ein ganz, ganz toller, reger Austausch, was stattfindet in den Kinos.
Die Sponsoren sind also bei Generation eigentlich eher für das Preisgeld quasi zuständig, oder so wie als Unterstützer das Kinderhilfswerk?
Ja, die Generation ist ein fester Bestandteil der ganzen Berlinale. Ne? Also es ist halt so, dass also es gibt es Geldgeber, Stifter, die dann auch die Preise dann für die Jurys, die internationale Jurys, das Deutsche Kinderhilfswerk oder die Bundeszentrale für politische Bildung. Bei 14 plus ist es Vision Kino stiftet das Geld für unser Schulprojekt. Aber im Grunde genommen ist die Sektion so ein fester Bestandteil der Berlinale, dass alles, was Sponsorengeld betrifft, ist flächendeckend quer über die Berlinale. Also das ist es ist wirklich eine gute Situation für uns. Also da profitieren wir auch sehr davon. Wir müssen nicht auf Suche gehen nach Sponsoren und so weiter. Also manchmal gibt es auch finanzielle Unterstützung von Botschaften oder sonstiges, aber wir nennen die nicht Sponsoren, das heißt Drittmittel.
Was natürlich für euch schon feststeht, sind die Jurys. Ja. Darfst du dazu schon was sagen? Kannst du schon was sagen?
Noch nicht ganz, weil die Pressemeldung noch nicht raus ist. Ich kann einfach nur so sagen, die vier Jurys stehen, die sind alle eingeladen, die haben alle zugesagt, die sind alle in den Startblöcken. Also die Kinderjury, die Jugendjury und die zwei internationale Jurys. Das ist alles eingetütet. Ich freue mich.
Sind eigentlich bei K+ alle Filme für das Schulprojekt oder wählt ihr für das Schulprojekt nochmal bestimmte Filme aus und sagt, die sind besonders geeignet? Wie funktioniert das?
Ja, das ist Work in Progress. Also die zwei Medienpädagogen, die das Projekt begleiten und betreuen, sind dabei in Austausch mit die Lehrer und Lehrerinnen, die diese Projekt absolvieren, sage ich mal. Und die Lehrer und Lehrerinnen kommen dann zu die Pressesichtungen, also zu so ein oder zwei Filme, also die haben eine Beratung schon mal gekriegt, welche Filme die dann auswählen wollen und dann oder womit sie arbeiten wollen und die gucken die Filme an, um zu überlegen, ob ein oder andere Film für ein Projekt für ihre Klassen geeignet ist. Dann kommen die zu Berlinale mit ihrer Klasse und arbeiten Projekten auf, die dann uns dann nach dem Festival präsentiert werden und dann die Projekte werden online gestellt von Vision Kino, sodass alle andere Lehrer und Lehrerinnen Deutschlands dann Einsicht haben können.
Und natürlich habt ihr wieder die Generation Reporter, die ja auch ganz unterschiedliches Alter haben und dann in verschiedenen quasi Sektionen von Generationen unterwegs sind.
Ja, das stimmt. Also es gibt es ganz viele junge Journalisten, die sehr unabhängig arbeiten und funktionieren heutzutage. Es wird ein bisschen über unsere Pressekoordination auch betreut, dass die dann auch ein oder andere Interview machen können mit die Gäste, die dann nach Berlin kommen mit ihren Filmen. Ja, also ich habe keine richtige Übersicht jetzt. Ich habe das total verloren. Also es ist wirklich so, dass es natürlich, also Kinder, junge Menschen, die wachsen auf mit der Sektion. Also wie du, Chris. Also ich meine, du hast angefangen, bevor ich angefangen habe in der Sektion. Und wir haben uns beide zusammen begleitet über die Zeit. Also was du jetzt machst, ist ganz anders als vor 20 Jahren, als du dich agiert hast als Journalist, dann auch auf dem Festival. Und das passiert überall bei uns. Das ist auch bei unseren Zuschauern auch. Also die fangen mit 4 an, Filme anzugucken bei uns und die wachsen auf mit der Sektion und dann gehen die in 14 plus und dann wachsen die nochmal auf. Und es ist auch eigentlich ganz schön, weil viele von denen bleiben bei uns. Also wenn sie 18 sind, können die in eine andere Sektion des Festivals gehen. Und viele machen das, aber die bleiben auch generationentreu und kommen auch immer wieder, die Generationenfilme anzugucken. Das Gleiche geht es auch die Journalisten, also die jungen Journalisten. Also die wachsen natürlich auf, die werden auch immer älter. Und genau, also die bleiben bei uns oder die gehen weiter. Das ist eine Selbstverständlichkeit.
Was steht für euch in den nächsten Tagen noch an? Das Programm ist fest, daran wird nicht mehr gerüttelt, aber es gibt tatsächlich noch Filme, die nicht hundertprozentig fertig sind, wo nochmal an der Tonspur gearbeitet wird etc. Das passiert tatsächlich noch, oder?
Ja, das nenne ich das Feintuning jetzt. Also es geht ins Detail. Also was passiert in den nächsten Tagen und paar Wochen bis zum Festival? Die Kinos werden vorbereitet für die Berlinale, beziehungsweise die Kinobetreuer machen ihre Pläne, also welcher Film wo läuft, die Moderatoren, die Dolmetscher, es wird festgelegt, welche Menschen welche Filme betreuen in welcher Kino, welche Rolle die spielen, die Einsprecher, die Einsprecherinnen. Also das gibt's ganz viel Feintuning zu machen. Manche Filme sind tatsächlich noch nicht ganz hundertprozentig fertig. Wir hoffen, alle Spielfilme zeigen zu können, auf beide Pressesichtungen. Das klappt nicht immer und wir wollen keine unfertigen Filme bei den Pressesichtungen zeigen. Deswegen stehen noch ein paar Überraschungen uns bereit. Es geht viel um Publikationen im Moment, um Webpräsenz, also die Texte, die Texterei nenne ich das. Also Vorworte werden geschrieben und abgenommen und übersetzt. Genau, es wird auch sehr viel Korrektur gelesen hier in diese Büros jetzt. Im Moment ist es einfach unsere Hauptangelegenheit, zu gucken, ob alles grammatisch da richtig steht, ob der Film richtig dargestellt wird. Jetzt, dass unser Programm online ist, haben auch die Filmemacher und Filmemacherinnen die Möglichkeit auch zu gucken, wie wir ihr Film dargestellt haben. Die haben auch die Möglichkeit zu sagen, das Foto passt mir nicht so gut oder dieser Satz im Text, da fühle ich mich nicht so wirklich gut vertreten. Also da gibt es auch ein paar Details, die dann reinkommen bei uns. Oder haben wir was vergessen oder haben wir die Produktionsländer in die falschen Reihenfolge geschrieben? Es gibt ganz viele Details, die dann auf uns zukommen. Oder vielleicht ist die Laufzeit 93 statt 92 Minuten. Also es gibt sehr viele Details. Aber das Team ist auch gute Dinge und ich hoffe, dass auch die dann auch ein bisschen früher nach Hause gehen können in den nächsten Tagen, weil die wirklich durchgearbeitet haben.
Dann sage ich vielen Dank. Marion Redpath war das, Leiterin der Sektion Generation auf der Berlinale, Leiterin der Sektion für die indigenen Filme, das indigene Projekt, Berlinale Botschafterin für Australien, Neuseeland und
das reicht. Das also reicht. Die drei Rollen, das ist genug.
Genau. Das war's mit der Februar-Ausgabe von Lost and Found hier auf der 95.8 bei Radio Z. An dieser Stelle noch vielen Dank an die Sektionsleiterin von Generation, Marion Redpath. Mein Tipp: Verfolgt nicht nur die Seite www.berlinale.de während des Festivals ab dem 15. Februar, sondern guckt auch auf die Generationsseiten. Da gibt's auch eine Facebook-Seite mit den aktuellen Gästenfilmen in 14+ oder K+. Wenn ihr mehr rund um das Festival erfahren wollt, hier bei Radio Z wird täglich live berichtet von Montag bis Freitag im Stoffwechsel oder im Kinomagazin Frames. Und als kleine Ergänzung findet ihr auch Informationen während des Festivals in meinem Blog www.fraktalorg.de. Die nächste Ausgabe von Lost and Found hier auf der 95.8 bei Radio Z hört ihr natürlich im März, in der Nacht von Mittwoch, den 28. Februar, auf Donnerstag, den 1. März. Und da gibt's auch nochmal einen kleinen Berlinale-Rückblick. Diese Sendung nachhören wie immer im Internet, eine Woche lang in der Radio Z Mediathek unter www.radio-z.net. Und ich verabschiede mich am Mikrofon und Technik, Chris. Angenehme Nacht.
Radio Z verabschiedet sich für heute. Radio Z sendet täglich von 14 bis 2 Uhr live auf der UKW 95,8 sowie im Kabelnetz auf DAB+ und via Livestream auf radio-z.net. Radio Z ist ein Programmangebot von Radio e.V., der Rundfunk-Aktionsgemeinschaft demokratischer Initiativen und Organisationen. Adresse Kopernikusplatz 12, 90 459 Nürnberg. Telefon 0911 450060. Geschäftsleitung Silvia Glavion. Programmverantwortung Heike Demmel und Stefan Wagner. Morgen um 14 Uhr geht es weiter mit Radio Z auf der 95,8. Bis dahin könnt ihr im Kabelnetz auf DAB+ sowie im Livestream die Wiederholungen der heutigen Sendungen hören. Die genauen Wiederholungszeiten der einzelnen Sendungen sind ersichtlich auf radio-z.net. Radio Z ist ein Mitgliederradio. Neue Mitglieder im Verein sind jederzeit herzlich willkommen.